Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns jede Woche treffen und darüber sprechen. Und so langsam neigt sich ja das Jahr auch schon zum Ende. Aber ich frage trotzdem als allererstes, wie geht es dir, Max?
Ganz gut, Fabiola. Es ist irgendwie sehr, sehr aufregend. Das ist jetzt das erste Weihnachten, das ich nicht zu Hause verbringen werde. Normalerweise war ich eigentlich immer zu Weihnachten mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meiner Familie. Und das ergibt sich halt, sag ich mal, 2020 und Corona geschuldet dieses Jahr einfach nicht. Darum ist es sehr, sehr spannend irgendwie, wie sich das alles verändert und anders anfühlt.
Total.
Ich bin halt jetzt irgendwie in Deutschland und es ist irgendwie Advent in Deutschland, Advent in Osnabrück. Sehr, sehr aufregend. Aber irgendwie ganz, ganz cool. Und irgendwie freue mich, dass ich hier bin.
Ach, schön.
Wie geht's dir denn? Was gibt es Neues?
Mir geht's gut soweit. Ich glaube, die Meilensteine der letzten Tage waren, dass ich am Wochenende beim Corona-Massentest in Wien war, weil in Österreich wurden ja aktuell die Massentests durchgeführt.
Sehr vorbildlich.
Da war ich in so einer riesengroßen Halle und das war wirklich auch ganz aufregend. Das erste Mal, dass man überhaupt wieder so viele Menschen auf einmal gesehen hat.
Oh.
Und der andere große Meilenstein, ich habe Glühgin ausprobiert.
Oh.
Also kein Glühwein, sondern selber Glühgin gemacht und ich kann es nur weiterempfehlen.
Das heißt, was hast du da zusammengemischt?
Erstmal macht man mehr oder weniger einen ganz normalen Apfelpunsch. Also man hat halt so Apfelsaft, den man erwärmt mit ganz vielen verschiedenen Gewürzen und Orangen und so. Und sobald der dann warm ist, gibt man noch einen Shot Gin dazu.
Okay. Ja, das klingt eigentlich ganz nett.
Ja, und ich dachte, dir als Gin-Liebhaber muss ich das erzählen.
Ja, also vielleicht kann ich das noch in meine Weihnachtsplanung mit aufnehmen.
Ein paar Tage sind ja noch Weihnachten. Die Weihnachtszeit lässt sich noch auskosten.
Voll. Aber es ist trotzdem so, dass jetzt so das Ende naht und wir alle Hände voll zu tun haben, sodass wir jetzt auch ein bisschen gestruggelt haben, ehrlich gesagt, für diese Woche eine Folge zusammenzukratzen. Aber wir geben uns Mühe und wollen heute ein bisschen was über Herakles erzählen.
Den Held aus der griechischen Mythologie, der besonders oft dargestellt wird, der besonders bekannt und berühmt ist, Herakles.
Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über Herakles reden, denn über Herakles, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Aber wir wollen uns heute zumindest einen Aspekt daraus rauspicken.
Genau, Herakles, ganz oft dargestellt, ganz oft wird über ihn gesprochen. Und wofür er besonders berühmt ist, ist er für seine 12 Taten, die 12 Aufgaben, die Herakles verrichten muss.
Genau, das ist irgendwie so eine stark mythologische Geschichte, wo er im Auftrag des Königs Eurystheus Aufgaben erfüllen muss. Eigentlich ursprünglich heißt es 10, aber in weiterer Folge werden wir gleich darüber reden, dass der König 2 nicht anerkennt. Das heißt, letztendlich muss also Herakles 12 richtig fast schon übermenschliche Taten erfüllen, die also auch so ein bisschen seine Position in der griechischen Sagenwelt zementieren. Das Spannende ist, dass wir die ganz häufig dargestellt finden. Was ich sehr schön finde, es gibt zum Beispiel aus Alexandria in der Zeit des Antoninus Pius, also im 2. Jahrhundert nach Christus, gibt es eine Serie von provinzialrömischen Münzen, die in Alexandria in Ägypten geprägt werden, wo eben alle diese 12 Taten dargestellt werden, jeweils auf einer Münzrückseite.
Aber das ist echt voll cool. Und daran sehen wir ja auch, dass Herakles nicht nur in der griechischen Mythologie von so zentraler Bedeutung ist, sondern wirklich über die Jahrhunderte weg mega wichtig bleibt und also auch regional überall super wichtig ist. Also eine riesengroße Strahlkraft, die er und sein Mythos da hat.
Ja, also er ist auf jeden Fall irgendwie so einer der bekanntesten, der beliebtesten Helden. Ein richtiger, super begehrter Typ, super Geschichten. Gefühlt ist auch irgendwie jeder mit ihm verwandt.
Ist immer gut, mit den Superboys verwandt zu sein. Aber sag mal, Max, wieso muss er denn da jetzt überhaupt so viele Aufgaben verrichten, der arme Typ?
Das ist eine richtig gute Story. Dafür muss man sich ein bisschen den Stammbaum anschauen und wer denn wie zusammenhängt. Wie das denn so häufig ist in der griechischen Mythologie, ist Herakles ein uneheliches Kind des Zeus.
Passiert. Wir wissen ja, davon gab es viele uneheliche Kinder vom Zeus.
Richtig. Und seine Mutter ist die sterbliche Alkmene, die aber eigentlich auch schon verheiratet ist. Aber gut, das wird doch so jemanden wie Zeus nicht aufhalten. Er schwängert Alkmene dann. sodass wir also jetzt eine schwangere Alkmene haben, die dann irgendwann den Herakles gebären wird. Und in freudiger Erwartung, dass also jetzt sein uneheliches Kind geboren wird, verkündet Zeus, dass der nächste Nachkomme des berühmten Helden Perseus, der schon verstorben ist zu dem Zeitpunkt, also das Königreich des Perseus übernehmen wird. Weil aber Hera natürlich spitz kriegt, dass da jetzt irgendwie schon wieder ein Kind des Zeus im Anmarsch ist und sie da natürlich nicht so scharf drauf ist. Findet sie gar nicht gut. Und im Zuge dessen kümmert sie sich darum, dass die Geburt des Herakles verzögert wird, also dass die Wehen erst später einsetzen bei der Alkmene. Und umgekehrt kümmert sie sich darum, dass ein anderer Nachkomme des Perseus früher geboren wird. Und zwar ist das Orestheus, der dann durch seine frühere Geburt, die angeblich irgendwie schon nach 7 Monaten vonstatten ging, dass der eben der neue König von Mykene wird, indem er einfach vor Herakles geboren wird. Daraus ergibt sich also, dass nicht Herakles, sondern Orestheus der König über Mykene ist, dass also Herakles dem Orestheus in gewisser Weise untergeordnet ist, dessen Oberherrschaft anerkennen muss, auch wenn es ihm nicht leicht fällt. Und, also Herakles erlebt so jetzt schon nochmal, bevor er seine Taten vollbringt, einige Abenteuer, zeugt unter anderem auch Kinder. Weil die Hera ihm nach wie vor nicht wohlgesonnen ist, lässt sie ihn in Wahnsinn verfallen und seine Kinder töten. Kommt nicht gut an, er muss sich jetzt irgendwie entsühnen, sich von seiner Schuld lossagen. Und wie macht er das? Er geht mal zum Orakel von Delphi und fragt nach, was er denn so machen soll.
Klassiker.
Und die raten ihm, also die Pythia dort, die das für das Orakel spricht, die rät ihm, dass sich Herakles entzühnen kann, indem er sich 12 Jahre in den Dienst des Orestheus stellt und dessen geforderte Taten erfüllt.
Und wenn so ein Orakel das befiehlt, dann ist es immer sehr empfehlenswert, sich auch daran zu halten. Das wissen wir aus der Antike und der Mythologie.
Auf jeden Fall. Und in dem Fall ist es ja auch eine sehr schön direkte Ansage des Orakels. Weil normalerweise sind Orakelsprüche ja immer so schwierig zu deuten. Aber das heißt also, wir haben also Herakles, dessen Namen ja auch auf Hera Bezug nimmt. Also jemand, der sich an der Hera Ruhm erringt, ist wohl irgendwie die Übersetzung. Dieser Herakles steht also jetzt im Dienste seines irgendwo verwandten Orestheus, der also statt seiner über Mykene herrscht. Und er muss sich jetzt in dessen Dienst stellen und dem alle Wünsche von den Lippen ablesen, weil er sich nur so von seiner Schuld, dass er seine Kinder getötet hat, lossagen kann. Was ist also jetzt die erste Aufgabe, die Herakles erfüllen muss? Weil das ist ja auch eigentlich die sehr, sehr wichtig ist für die restlichen.
Total. Also mit der Reihenfolge und so ist das immer noch mal ein bisschen tricky. Das wird auch gern diskutiert. Aber die erste Aufgabe, das ist die, wo er den nemäischen Löwen erlegen muss oder dessen Fell sich schnappen muss. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, weil der Löwe bzw. sein Fell, das taucht immer wieder auf. Wer ist jetzt dieser nemäische Löwe? Das ist ein Löwe, vor dem haben die Leute Angst. Weil der streift durch die Wälder, der Argolis, auf der Peloponnes und der fällt immer mal wieder Menschen und Tiere an. Und das Problem ist, dass dieser Löwe ein Fell hat, das ist unverletzlich. Ja? Also das ist quasi unzerstörbar, dieses Fell. Das heißt, die erste Aufgabe, die Herakles jetzt für Orestheus verrichten soll, war ihm dieses Fell zu bringen. Weil so ein unverletzliches Fell, wer hätte das denn nicht gerne, klar. Wie schnappt man sich jetzt aber ein Fell von einem Löwen, der unverwundbar ist und auch schon ständig Menschen und Tiere angegriffen hat? Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Als Herakles zum Beispiel einmal Pfeile auf den Löwen geschossen hat, da sind die einfach abgeprallt. Also musste er sich da was überlegen und dann hat Herakles seine Keule gezückt, eine riesengroße Keule, und hat die dem Tier erstmal über den Schädel gezogen.
Ja.
Und diese Keule, müssen wir uns auch merken, die ist auch ganz wichtig für Herakles. Die wird nämlich dann auch zu seinem Attribut. Mhm. Auf jeden Fall, ja, dieser arme Löwe fand das nicht so cool und ist erstmal geflüchtet in seinen Unterschlupf, in so eine Felsspalte. Und da hat Herakles sich dann überlegt, dass er den Ausgang von dieser Felsspalte verschließt. Und dann konnte dieser Löwe ja nur noch in eine Richtung rausflüchten. Mhm. Da hat dann der kluge Herakles schon gewartet an diesem Ausgang und hat dann das Tier gepackt und gewürgt. Also er hat es wirklich dann mit bloßen Händen erlegt, indem er es einfach gewürgt hat. Und da nützt natürlich das beste Fell nichts. Gegen Erwürgen kann man dann auch da nichts tun. Trotzdem, wie kommt man denn jetzt ja an dieses Fell? Das muss ja auch irgendwie von diesem Löwen runterkommen, sag ich mal, ne? Und da hat er sich dann die Krallen vom Tier einfach zunutze gemacht weil dieses unverletzliche Fell konnte nur mit den eigenen Krallen vom Tier dann überhaupt ja so zerschnitten werden.
Ah, ja.
Auf jeden Fall hat sich dann Herakles das Fell geschnappt, hat er erledigt, diese erste Aufgabe, und hat sich dann auf den Rückweg zu Eurystheus gemacht. Und diese erste Tat, die wird wirklich ganz, ganz häufig dargestellt. Auf Vasen, auf Mosaiken, in der Plastik. Und da sehen wir eben ganz, ganz oft, wie Herakles diesen Löwen so ein bisschen im Schwitzkasten hält und ihn erwürgt. Also das ist wirklich eine ganz typische ikonografische Darstellung. Und eben oft mit dieser Keule als Attribut.
Also ich würde auch sagen, dass das in der Münzprägung das Motiv ist, das am häufigsten aufgegriffen wird. Also wir haben jetzt ja doch immerhin 12 Taten und so weiter, aber die wir wirklich am häufigsten sehen und auch an ganz verschiedenen Regionen in der Mittelmeerwelt, ist eigentlich das, wo Herakles mit dem Löwen ringt und ihm dann quasi letztendlich erwürgt. Also das ist das, was wir irgendwie am häufigsten sehen können.
Ja, und es ist wirklich total spannend, dass wir das eben in dieser ganzen Mittelmeerwelt haben, wie du schon sagst. Also es gibt zum Beispiel eine kleine Herakles-Statue aus Dura Europos. Und das ist ja so eine griechisch-hellenistische Stadt im heutigen Syrien. Und da sehen wir auch schon, wie weit dann dieser Mythos gekommen ist. Und eben, dass Herakles nicht nur in Zentralgriechenland berühmt war. Und in dieser Statue, da ist es nämlich auch wieder Herakles, der so einen Löwen im Schwitzkasten hält und erwürgt. Also wirklich eine ganz zentrale Tat, dieses Erlegen vom nemäischen Löwen. Und das Spannende ist ja, Herakles hat dann jetzt diesen Umhang oder dieses Fell, macht sich daraus selber so einen netten Umhang, geht zu Eurystheus. Der hat daraufhin aber echt ein bisschen Schiss vor Herakles und fängt ab dann auch an, sich zu verstecken. Naja, und Herakles benutzt jetzt das Fell halt einfach selber und auch den Löwenkopf trägt er dann gern so als Skalp auf dem Kopf und hat dann immer wieder dieses Löwenfell dabei. Und auch in seinen zukünftigen Aufgaben ist das natürlich immer praktisch, so ein Fell zu haben, was einen unverwundbar macht.
Ich rede mich so auch ein bisschen an Siegfried, der ja auch unverwundbar ist. Und das ist eigentlich immer ganz gut für eine Heldengeschichte, wenn man selber irgendwie so ein bisschen unverwundbar ist, sei es nur durch einen Umhang.
Ja, wichtiges Learning, es ist immer gut, sich irgendwas zu schnappen, womit man unverwundbar wird.
Mhm. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich wollte noch kurz dazu sagen, wenn du sagst, es gibt eine Statuette aus Dura Europos, weil das in Syrien ist. Aber andererseits gibt es zum Beispiel auch Münzen aus Süditalien, wo auch dieser Kampf mit dem nemäischen Löwen zu sehen ist. Also das ist jetzt nicht etwas, was, sag ich mal, nur auf die Ostgriechen beschränkt ist, sondern das betrifft auch die Westgriechen im heutigen Italien. Also dieser Mythos von Herakles und gerade auch der Kampf mit dem nemäischen Löwen ist echt der, den wir am weitesten sehen können.
Voll cool.
Die zweite Story ist eigentlich die ich am coolsten fand früher im Disney-Film Herkules.
Mm.
Denn die zweite Aufgabe ist der Kampf gegen die Hydra. Und die Story ist irgendwie so, dass es also eine Schlange gibt, der immer wieder die Köpfe nachwachsen.
Das ist erstmal tricky.
Und Herakles löst das, indem er ihr nicht einfach nur die Köpfe abschlägt, wie man das vielleicht machen würde.
Weil die immer nachwachsen, nützt das dann nichts, ne?
Genau, wenn also jetzt ständig die Köpfe nachwachsen, hilft es nicht, so viele abzuschlagen. Das heißt, der schlauste Weg ist, die danach auszubrennen, damit die nicht mehr nachwachsen können. Und das ist eben auch der Weg, den Herakles geht und kann also jetzt so die Hydra besiegen. Das Gemeine ist nur, dass jetzt Eurystheus, der ihm alle ganzen Aufgaben gibt, das nicht anerkennen möchte, dass er die Aufgabe geschafft hat, weil er dabei seinen Neffen Iolaos dabei hat, der sein Gefährte ist und der auch in manchen Darstellungen zu erkennen ist, weil der ihm ein bisschen unterstützt hätte, indem er den Wagen gelenkt hätte.
Mhm.
Ist richtig unsympathisch, aber ich meine, was soll man machen, wenn dir quasi ein König Aufgaben gibt und einfach sagt, nee, nehme ich nicht an. Das heißt, die zweite Aufgabe zählt jetzt also nicht zu diesen 10, die er wirklich erfüllen möchte oder erfüllen sollte.
Und schon wurde es eine mehr.
Ja, das heißt, also wir sind jetzt 2 Aufgaben in und eigentlich nur eine erfüllt. Shit.
Also keine gute Quote bisher, sage ich mal, aber naja.
Ja, 50-50.
In der dritten Aufgabe, da geht es um die kyrenitische Hirschkuh. Diese Hirschkuh ist insofern spannend, als dass sie mit Artemis zusammenhängt.
Ah, Artemis kennen wir schon, ist ja die Göttin der Jagd und so weiter und die steht sich ja auf so Waldtiere. Also da verstehe ich schon, dass da irgendwie so eine Hirschkuh, also ein weiblicher, eine Hirschin sozusagen, in dem Ganzen ja ein bisschen mit zusammenhängt. Aber was hat jetzt die kerenetische Hirschkuh mit Artemis zu tun?
Ja, erstmal ist die voll cool, weil die ist super schnell, diese Hirschkuh. Die hat ein goldenes Geweih und die ist generell auch ein wichtiges Tier, was man eigentlich nicht so gerne ermordet, weil das eben ja eine heilige Kuh war. Diese Hirschkuh, die durfte man eigentlich nicht einfach erlegen. Das bedeutet, Herakles soll die jetzt fangen, und zwar lebend.
Ja, weil sonst macht ja die Artemis kurzen Prozess mit Herakles. Das ist ja keine gute Sache.
Voll. Also mit Artemis sich anlegen ist auch keine gute Idee.
Mhm.
Genau, und diese Hirschkuh ist eine ganz wichtige und besondere Hirschkuh, weil Artemis hat mal 5 Hirschkühe gejagt und 4 davon erlegt, aber eine eben nicht. Und das ist eben dieser Punkt, der diese kyrenitische Hirschkuh so besonders und so heilig macht. Diese Kuh jetzt, ja, Hirschkuh mit goldenem Geweih, muss Herakles lebend fangen, und das Ding ist, das dauert einfach ewig, ewig, ewig lang. Also er hat sie, je nachdem, nach welcher Überlieferung man da jetzt geht, hat er sie auf jeden Fall 1 Jahr lang verfolgt.
Boah.
Das ist eine lange Zeit.
Ja.
Und am Ende ist es dann so, er musste sie ja lebend einfangen, er durfte sie nicht töten. Und dann hat er wohl ein Netz über sie geworfen, als diese Hirschkuh gerade am Schlafen war. Oder in einer anderen Erzählung hat er die beiden Vorderläufe mit einem Pfeil durchschossen. Und wenn man die Vorderläufe akkurat mit einem Pfeil durchschießt, da geht eben nur ganz wenig Blut verloren. Und dann hat er sie gefesselt. Und so hat er sie sich geschnappt. Hatte die lebend gefangen. Auf dem Rückweg zu Eurystheus ist er dann blöderweise im Apollo begegnet, dem Zwillingsbruder von Artemis. Der das dann, ja, was soll ich sagen, nicht so gut gefunden, hat ihm erstmal heftige Vorwürfe gemacht. Am Ende konnte Herakles dann den Apollo aber beschwichtigen und sagen, ja, alles nicht so die coole Sache und Artemis wird es wahrscheinlich nicht gut finden, aber das Ganze geht ja auf eine Idee von Eurystheus zurück. Es war halt eine Aufgabe, die ihm gestellt wurde. Und ja, so konnte sich da Herakles nochmal so ein bisschen aus der Affäre ziehen.
Mhm. Und es war doch auch so, dass also Eurystheus ja dann eigentlich Bock hatte, sich diese Hirschkuh zu behalten. Was er aber Artemis wiederum nicht so cool fand, weil ja quasi so der Deal war, hier, das ist meine heilige Hirschkuh, lass die mal nicht irgendwo einsperren. Dann war doch quasi so eine Übergabe geplant. Okay, Eurystheus möchte jetzt unbedingt diese Hirschkuh haben. Worauf Herakles ja mal sagt so, ja klar, muss die aber quasi persönlich in Empfang nehmen. Und Eurystheus kann sie natürlich nicht so schnell packen, wie diese quasi magisch heilige Hirschkuh davonläuft. Und da kann sich Herakles dann quasi gerade noch so rausreden, dass er sagt, ja, tut mir leid, Eurystheus, ich hatte sie da, du hast einfach nur nicht schnell zugepackt, sodass er zumindest diese dritte Aufgabe jetzt endlich bewältigt hat und damit quasi 2 von 10 erledigt hat im dritten Anlauf.
Das ist immer schon mal wichtig zu wissen, diese Aufgabe zählt. Also 2 sind geschafft.
Was auch zählt, ist gleich die, die jetzt quasi die 4. Aufgabe ist oder die der mittlerweile als Kanon angesehenen Reihenfolge quasi die 4. ist. Und das ist der eremantische Eber.
Mhm.
Das ist wieder ein Eber, männliches Wildschwein, das also jetzt in Arkadien sich rumtreibt, dort für Verwüstung sorgt. Herakles schafft es wieder, dieses Tier einzufangen. Und zwar im Prinzip so dadurch, dass er den Eber so lange durch die Gegend hetzt, bis der erschöpft ist. Und das heißt, der Eber ist müde, Herakles noch nicht. Und dadurch kann er sich dann den Eber schnappen und den zu Eurystheus ins Hause bringen, nach Mykene. Nun ist der jetzt dabei so irgendwie entsetzt, wie Herakles da mit diesem fetten Eber ankommt, dass er sich in ein Gefäß zurückzieht, quasi in eine Vase verkriecht. Und das ist halt richtig cooles Bildmotiv, wenn du halt irgendwie siehst, einen fetten, gut gebauten Kerl, der irgendwie einen Eber auf der Schulter hat und so einen kleinen Kerl, der irgendwie böse aus so einer kleinen Vase rausschaut und ganz verzweifelt reinschaut.
Das ist auch wirklich eins meiner absoluten Lieblingsmotive, sag ich mal, aus der Antike. Super schön, und auch schon früh gibt es das zum Beispiel in Paestum, da gibt es das im Hera-Tempel, im Bauschmuck. Da siehst du nämlich genau Herakles, wie er dann diesen fetten Eber auf der Schulter trägt. Und dann rechts sieht man, ja, diese Vase, das ist so ein Pithos, ein antikes Vorratsgefäß. Also da passen schon Menschen rein. Und da versteckt sich dann der Eurystheus und lugt so ganz süß, ängstlich, hebt er den Deckel und guckt gerade raus, wie Herakles den Eber bringt. Also finde ich das immer eine schöne Darstellung, wenn man die irgendwo findet. Ein starker Mann mit einem Eber auf den Schultern und dann, ja, der andere versteckt sich in so einer Vase.
Gibt es nicht auch ein Foto von dir, wie du so in den Pithos hineinschaust?
Ja, aber ich habe nicht komplett reingepasst. Also ich habe nur von oben reingeschaut, aber mich nicht drin versteckt.
Ah, okay.
Ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht so gut angekommen auf der Exkursion, wenn jemand gefragt hätte, ja, wo ist denn die Frau Heinen? Und dann hätte man gesagt, ja, die ist im Pithos. Ich weiß auch gar nicht, ob man so leichter wieder rauskommt, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe sowas, weiß nicht, ob ich sowas jemals in echt gesehen habe, das sind ja schon recht groß.
Das sind riesengroße Dinger und die sind auch oft in den Boden eingelassen, also die stehen nicht einfach so rum. Aber ja, da passt man schon als Mensch rein, so ist das nicht.
Wo man auch als Mensch reinpasst, sind die Augiersställe.
Hm.
Die heißen deshalb so, weil das die Ställe des Augiers sind. So.
Und bei denen ist immer wirklich unordentlich. Also sie sind ein Synonym für große Unordnung. Das sind einfach Ställe, die sind völlig verschmutzt, die stinken. Aber da sind die Rinder von dem reichen Augias. Augias, das ist der König von Elis. Und Herakles bekommt jetzt die Aufgabe, diesen Stall, die Ställe des Augias zu säubern. Also das ist erstmal ja eine Scheißaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind einfach verdammt dreckig. Und das ist eine, ja, muss man so sagen, fast unmögliche Aufgabe, weil da ist so viel Schmutz und das ist einfach absolut dreckig. Das kriegt man nicht einfach so hin an einem Tag. Herakles muss das jetzt aber irgendwie machen. Das ist seine Aufgabe. Also muss er sich da einen Trick überlegen. Und das macht er ganz fuchsig, indem er zwei Flüsse umleitet und das ganze Wasser spült dann durch die Ställe und zack, ist es sauber. Also so gesehen mit einer List säubert er dann diese Ställe. Und das ist ja auch erstmal eine absolut unehrenwerte Aufgabe für einen Halbgott wie Herakles. Aber auch das, ja, schafft er mit einer kleinen List, indem er diese Flüsse umleitet.
Das Problem ist nur, dass Orestheus auch diese Aufgabe nicht anerkennen möchte. Denn es gibt quasi eine Story, noch eine, so eine kleine Nebenstory, dass also Herakles für diese Aufgabe Lohn bekommen soll von Augias selbst, der dann auch das nicht bereit ist auszuzahlen. Und dann wird aus der Stadt rausgeworfen, Gerichtsurteile, bla 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 und Blut und was auch immer. Aber das, was für Orestheus jetzt gerade wichtig ist, er hätte ja dafür Lohn angenommen für diese Aufgabe von jemand anderem. Das heißt, das zählt auch nicht.
Ja, wenn man sich bezahlen lässt, dann...
Ja, kacke. Das heißt also, auch diese Aufgabe gilt nicht. Das heißt, wir brauchen wieder noch eine mehr. Das heißt, wir müssen jetzt schon in Richtung der 12 gehen. Aber das spoilermäßig, wir können jetzt schon sagen, 2 zählt nicht, 10 braucht er. Das heißt aber, die restlichen zählen jetzt alle. Die anderen schafft er jetzt immer so, dass Orestheus soweit zufrieden ist.
Aber bisher eine sehr demotivierende Quote.
Ja, 2 von 5, die rausfallen, ist unschön. Die 6. ist aber ganz cool und was in dem Fall ganz cool ist, weil hier jetzt auch nochmal sich eine andere Göttin mit einmischt. Nämlich hier kommt Athena dem Herakles zur Hilfe, die Göttin der Weisheit. Es geht jetzt um die stymphalischen Vögel. Das sind irgendwelche Vögel, die ihr Unwesen treiben, Menschen attackieren, die Ernte vernichten. Und zwar sind die irgendwie so aus Metall, diese Vögel, oder sie schießen metallene Federn auf die Menschen ab, um sie da zu attackieren und zu verletzen. Und hier bekommt Herakles also jetzt Hilfe von Athena, indem die ihn eine Rassel gibt, die der Gott Hephaistos geschmiedet hat oder angefertigt hat. Und mit dieser Rassel vertreibt also jetzt der Herakles die Vögel, um sie dann, wenn sie dadurch abgeleckt oder irgendwie aufgescheucht sind, so kann er sie dann einerseits verscheuchen, aber andererseits auch abschießen.
Ja, sehr praktisch, wenn Athena einen unterstützt.
Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache.
Also auch ein Learning, auf jeden Fall immer von Götter und Göttinnen unterstützen lassen, vor allem von Athena, das ist immer eine gute Idee.
Ja, also ich würde mich nicht unbedingt irgendwie von Ares so blinder Zorn, Hass, Krieg unterstützen lassen wollen.
Ist ein Punkt.
Aber wenn du Hephaistos oder Athena irgendwie auf deiner Seite hast, ich glaube, damit kann man arbeiten.
Voll. In der 7. Aufgabe muss sich Herakles auch wieder mit einem Tier anlegen, diesmal mit dem kretischen Stier. Das ist ein Stier, der hat auch wieder ganze Landstriche verwüstet. Das ist nämlich der kretische Stier, das ist eigentlich ein Stier, der ist dem Poseidon, dem Gott, heilig.
Ah, shit.
Auf jeden Fall, der sollte dann nach Kreta gesandt werden, um geopfert werden. Blöderweise hat dann der König von Kreta den Stier verschont und gar nicht geopfert, was dazu führt, dass der ja rumläuft und einfach riesengroß alles kaputt macht, verwüstet und irgendwie muss dieses Tier jetzt gebändigt werden. Da wird Herakles geschickt von Orestheus und erledigt das Ganze. Das heißt, er schafft es, diesen kretischen Stier zu bändigen. Aber Herakles bringt jetzt diesen Stier zu Orestheus, der lässt den Stier wieder frei und zack, ja, rennt er halt wieder los, verliert all seine Zahmheit und verwüstet generell wieder erneut alles. Das heißt im Prinzip, der kretische Stier wird von Herakles gefangen, von Orestheus wieder freigelassen und ja, Griechenland muss sich dann wieder mit diesem Stier rumschlagen. Und erst in der weiteren Mythologie, wenn dann Theseus aufs Tablett tritt, der kann dann den Stier endgültig besiegen.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war jetzt also die 7. Aufgabe. Es gibt jetzt gleich auch noch die 8. Aufgabe. Da geht es darum, dass Herakles Pferde stehlen muss. Also ein Halbgott zum Pferde stehlen.
Hey, hast du Bock, mit mir Pferde stehlen zu gehen?
Und zwar, aber nicht unbedingt diese Pferde. Die Pferde oder die Rosse des Diomedes. Das Problem an denen ist, die fressen Fleisch.
Die würde ich auch lieber nicht stehlen wollen.
Vor allem, weil sie auch nur Menschenfleisch fressen. Die Aufgabe ist also jetzt, dass Herakles diese Pferde stehlen muss und eben zu Orestheus bringen muss. Die Story ist wohl so, dass Herakles den Diomedes quasi nimmt und den direkt in die Pferde zum Fraß vorwirft. Und dadurch werden sie quasi gezähmt und kann sie dann zum Meer führen.
Hm.
Was irgendwie sehr entspannt ist.
Voll.
Und dann kann er sie quasi mitnehmen nach Hause.
Könnte schwieriger sein, aber war wahrscheinlich am Ende doch auch relativ tricky.
Ja, aber im Prinzip kann das wie beim kretischen Stier schaffen, dass er das Tier zähmt oder im Fall diese Pferdeherde zähmt und dann einfach mit nach Hause nimmt.
Die neunte Aufgabe. In der neunten Aufgabe, da geht es im Prinzip mehr oder weniger um ein Kleidungsstück. Es geht darum, dass Herakles einen Gürtel beschaffen soll. Das ist aber natürlich nicht irgendein Gürtel. Das ist der Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte. Und dieser Gürtel ist auch mehr oder weniger eigentlich ein Wehrgehänge. Das heißt, Hippolyte, das ist die Tochter des Ares und sie ist Amazonenkönigin. Und dieses Wehrgehänge, was sie hat, dieser Gürtel, der ist natürlich ziemlich stark.
Mhm.
Herakles soll den jetzt besorgen für Eurystheus. Und ja, da hat er es eigentlich ganz gut, weil die Hippolyte, die überlässt ihm das einfach.
Ah, so einfach geht das?
Sie übergibt ihm den Gürtel freiwillig. Aber dann mischt sich natürlich Hera ein, weil Hera findet das Ganze nicht so klasse. Dann kommt es zu einer Intrige, es gibt ganz schön viel Stress und dann kommt es doch zum Kampf.
Aha.
Ja, es gibt einen fetten, großen Kampf und am Ende tötet Herakles dann doch die Hippolyte, schnappt sich diesen Gürtel und kehrt nach Griechenland zurück. Hm.
Das ist irgendwie unschön ausgegangen.
Total. Und bei dieser Schlacht sind halt auch ganz viele Amazonen gefallen. Und eigentlich hatten beide friedliche Absichten, sowohl Herakles als auch die Amazonen. Also keine kriegerischen Absichten. Aber dann kam es natürlich dieses Missverständnis, diese Intrige zum Kampf. Und als dann Herakles die Hippolyte getötet hat, haben die ihm dann aus Ehrfurcht den Gürtel gegeben.
Also ich finde die Amazonen generell super spannende mythologische Figuren. Weil irgendwie sind diese starken kriegerischen Frauen.
Absolut.
Richtig cool. Gut, damit sind wir aber jetzt schon recht weit gekommen. Wir haben jetzt die neunte Aufgabe geschafft. Fehlt uns theoretisch noch 1 plus 2. Also die eine für die 10, aber weil der Eurystheus ein bisschen ein Arsch ist und 2 nicht anerkennen wollte, brauchen wir also danach doch noch 2. Aber die eine, die jetzt noch kommt, die 10. Aufgabe ist, muss wieder Herakles ein paar Sachen stehlen gehen und wieder ein paar Tiere stehlen gehen. Und zwar jetzt die Rinde des Geryon. Geryon ist eine ganz spannende Figur in der griechischen Mythologie, weil der aus 3 zusammengewachsenen Leibern besteht. Also der ist halt quasi irgendwie so ein dreiköpfiger Mensch.
Uiuiui.
Und der lebt ganz weit im Westen der bekannten Welt. Und der hat einfach eine richtig schöne Rinderherde. Und die muss also jetzt Herakles stehlen gehen. Und das schafft eigentlich Herakles verhältnismäßig easy, indem er einfach den Hirten und dessen Hund, ein zweiköpfiger Hund, indem er die einfach tötet. So.
So schnell kann es gehen.
Genau. Danach kommt natürlich noch zu einem weiteren Kampf und es kommen immer mehr Menschen, die da jetzt auch noch irgendwie da herumrängen oder andere Heroen, aber es gibt wieder einen Kampf und so weiter. Hera mischt sich natürlich wieder ein und das Spannende ist, dass jetzt Hera in diesem Kampf, der jetzt folgt, nachdem da jetzt Hirte und Herde, also Hirte getötet, Herde mitgenommen, kommt zum Kampf und da mischt sich Hera jetzt auch persönlich ein.
Ach, sie kann das nicht lassen.
Aber da kommt es wohl so weit, dass Herakles die Hera im Kampf verwundet und sie sich deshalb in die Flucht getrieben sieht.
Oh ja.
Und das Spannende ist, in diesem Kampf tötet also jetzt Herakles auch den Geryon mit einem Pfeil. Also Herakles kann nicht nur mit der Keule, er kann auch mit Pfeil und Bogen sehr gut umgehen. Und das Spannende ist, dass er hierbei einen Pfeil nimmt, den er vorher in das Blut der Hydra getunkt hat, sodass man da also auch diesen dreikörperigen Menschen ganz gut damit umbringen kann. Also Geryon ist tot, die Hera ist verwundet. Herakles kann es jetzt relativ nehmen zu Eurystheus auf dem Peloponnes.
Na, muss man so sagen, da ging es gut aus für Herakles in diesem Kampf.
Das Ding ist, es geht ja für Herakles letztendlich eh immer irgendwie gut aus.
Jetzt hast du es gespoilert.
Ja, okay, sorry.
Genau, wir sind jetzt bei Aufgabe 11, die er nur erledigen muss, weil vorher ja eine Aufgabe nicht anerkannt wurde.
Mhm.
Nun soll er sich Äpfel stehlen. Es geht also nicht um irgendwelche Ungeheuer oder Tiere, es geht um Äpfel. Es geht um die Äpfel der Hesperiden und diese Äpfel sind Gold.
Huch, das ist ja cool.
Diese Äpfel sind auch besonders, weil sie den Göttern ewige Jugend verleihen.
Ach.
Und wenn wir ehrlich sind, wer will das nicht? Das Problem ist natürlich, die gibt es nicht so oft. Die hängen halt nur in diesem besonderen Garten, in einem Wunderbaum. Und die werden natürlich auch bewacht, weil die, muss man bewachen, das sind besondere Äpfel, klar. Die werden bewacht von einem Drachen.
What?
Wie hat es jetzt Herakles geschafft, diesen Drachen wegzuschaffen und an diese goldenen Äpfel zu kommen? Das hat er gemacht, indem er sich wieder eine List überlegt hat. Also diesmal nicht direkter Kampf, sondern er hat eine List sich überlegt. Und zwar hat er Atlas. Atlas, das ist der Vater der Hesperiden, also der Nymphen, die da in diesem Garten waren. Und ja, mit einer List fragt er jetzt Atlas, ob er nicht einfach für ihn die Äpfel pflücken kann. Also ganz einfach und nett.
Dafür übernimmt ja auch Herakles kurz die Aufgabe des Atlas, nämlich das Himmelsgewölbe zu tragen. Also jetzt nicht einfach nur so, hey, geh mal kurz zu deinen Töchtern und stiehl mal einen Apfel, sondern hey, ich löse dich kurz mal ab und du brauchst mir dafür nur einen Apfel bringen.
Und Himmelsgewölbe tragen, nun gut, zum Glück ist Herakles ein starker Halbgott, weil das ist natürlich auch eine große Last, die da auf einem lastet.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist richtig cool. Also das heißt, Herakles kann also einen dieser Äpfel der Hesperiden jetzt mitnehmen zu Eurystheus. Das Coole ist aber, dass der den jetzt auch nicht irgendwie isst oder davon nascht oder was auch immer, sondern dass der den der Athena wieder überreicht und die Athena das einfach wieder zurück an den Platz legt und damit ist das quasi alles wieder im Zyklus, aber Herakles hat es zumindest geschafft, einen Apfel aufzutreiben.
Und das ist ja das, was zählt.
Das ist halt richtig cool, weil vorher war ja Eurystheus mal richtig pissig, dass Iolaos dem Herakles zur Hilfe kam, aber jetzt kam ihm irgendwie der Atlas zur Hilfe und das ist ihm egal.
Ja, wahrscheinlich irgendwann sind ihm auch keine Aufgaben mehr eingefallen.
Irgendwann reicht's auch. Was also jetzt die letzte und die 12. Aufgabe ist, und das ist irgendwie ganz, ganz spannend und auch richtig unsympathisch. Eurystheus lässt Herakles in die Unterwelt herabsteigen, damit der den dreiköpfigen Hund Kerberos heraufholt aus der Unterwelt. Kerberos ist quasi so der Schutzhund oder der Wachhund für die Unterwelt. Der bewacht den Eingang zur Unterwelt, damit eben dort kein Leben eindringen kann. Das heißt also, Herakles muss also da jetzt hinabsteigen, diesen Hund, dreiköpfigen Hund auftreiben. Das erinnert mich auch immer ein bisschen an Harry Potter.
Voll, oder?
Beziehungsweise Harry Potter ist da natürlich ein bisschen dran angelehnt.
Ja, es gab zuerst den Mythos und dann Harry Potter.
Ja, wahrscheinlich. Schade. Ah, das Spannende ist ja, entführt diesen Hund, diesen Unterweltshund quasi dadurch, dass er ihn im Ringkampf besiegt. Das hat er sich mit Hades ausgeschnappt, der gesagt hat, okay, du kannst ihn kurz mitnehmen, wenn du ihn ohne Waffen besiegen kannst, weil man natürlich davon ausgeht, dass dieser, ja, wortwörtlich Höllenhund, den Herakles besiegen würde. Aber Herakles schafft es auch hier wieder im Ringkampf zu besiegen, wie er das schon mit dem nemeischen Löwen geschafft hat. Legt ihn also in Ketten und nimmt ihn dann mit zur Oberwelt zu Eurystheus. Was halt eben auch eine Story in diesem Mythos ist, dass da dann Speichel vom Kerberos wegtropft und aus diesem Speichel wachsen dann giftige Pflanzen, nämlich der Eisenhut soll so entstanden sein.
Oh oh, Obacht vom Eisenhut. Ja, aber quasi mit körperlicher Kraft schafft es jetzt Herakles auch diesen Höllenhund, diese wirklich schwierige Aufgabe zu bezwingen und die Aufgabe zu lösen.
Ja, und damit sind alle Aufgaben erfüllt, die 10 plus 2 Aufgaben. Und die sind ja jetzt wirklich, also ja, klar, Mythologie, gibt es verschiedene Fassungen. Die Reihenfolge muss nicht unbedingt stimmen, so wie wir sie erzählt haben in verschiedenen anderen Fassungen. Wir haben jetzt ein paar Details weggelassen und so weiter. Aber so die grobe Story ist also, dass jetzt diese 12 Aufgaben erfüllt sind mit ganz vielen verschiedenen Tieren und unlösbaren Aufgaben. Das Coole ist ja, dass wir die jetzt überall dargestellt finden.
Genau. Auch ganz oft kanonische Darstellungen, also dass sich da so ikonografisch typische Elemente entwickeln, wie diese 12 Aufgaben immer wieder dargestellt werden. Und ganz häufig finden wir diese 12 Taten des Herakles auch in der Bauplastik. Und ich dachte, weil wir hier in unseren letzten Folgen noch nie über Bauplastik gesprochen haben, ist heute der Moment gekommen. Herakles Darstellung in der Bauplastik. Also Bauplastik, das sind erstmal Darstellungen, die sind außen oder innen an einem Bauwerk angebracht oder die werden zusammen mit diesem Bauwerk geschaffen. Die können zugleich auch tragende Funktion haben. Und die berühmteste bauplastische Umsetzung der Herakles-Taten, die finden wir beim Zeus-Tempel von Olympia.
Ja.
Der Zeus-Tempel, ja, ist das Hauptheiligtum von Olympia und wir finden da 12 Metopen, wo die bekannten Taten des Herakles dargestellt werden.
Jetzt musst du mir noch kurz erklären, was ist eine Metope?
Gute Frage. Metopen, das sind Schmuckelemente, die sind am oberen Teil von einem Tempel angebracht. Es ist jetzt etwas schwierig zu erklären, ohne ein Bild vor Augen zu haben, aber wir wissen ja, ein Tempel, der hat erstmal Säulen, die stehen untenrum. Und auf diesen Säulen, da ist so ein Auflagebalken drauf.
Ja.
Das ist der sogenannte Architrav. Und darüber dann wieder, da finden wir Schmuckelemente. Und die müssen wir uns rechteckig vorstellen. Und so ein rechteckiges Schmuckelement, das ist dann eine Metope. Und diese Metopen, die können aus Stein sein, aus Ton. Und die können eben mit Reliefs versehen sein oder bemalt sein. Es gab auch welche aus Holz, aber die haben sich nun mal nicht erhalten, wie das so ist. auf jeden Fall auf diesen Schmuckelementen, die da wirklich in hoher Höhe am Zeus-Tempel angebracht sind. Da haben wir die Herakles-Taten. Und das ist natürlich auch ganz praktisch. 12 Metropen, 12 Taten.
Ja.
Das geht sich gut aus.
Ja, das freut mich.
Die sind jetzt unterschiedlich gut erhalten. Die meisten davon stehen in Olympia im Museum. Ein paar sind auch im Louvre. Wir müssen die Entstehung davon so ungefähr um 470 bis 456 datieren, diese Metropen. Und das Spannende ist, dass man davon ausgeht, dass hier am Zeus-Tempel auch die früheste künstlerische Gesamtzusammenfassung ist. Also dass wir hier erstmals tatsächlich alle 12 Taten gemeinsam dargestellt haben. Und deshalb geht man eben auch häufig davon aus, dass sich in diesem Zeus-Tempel von Olympia, der natürlich ja, ein wichtiger Tempel ist, klaro, das erste Mal diese kanonische Darstellung von allen 12 Taten findet und dass das da dann eben so in diesem 5. Jahrhundert festgemeißelt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das jetzt diese 12 Taten sind. Und diese Reliefs, die sind echt schön. Also die sind 1,60 Meter hoch, die Figuren auf den Reliefs. Also mehr oder weniger ungefähr Körpergröße der antiken Menschen. Aber das Ganze wirkt natürlich mega spannend und imposant, wenn wir uns das ja in dieser hohen Höhe, auf ca. 20 Meter Höhe angebracht, vorstellen müssen. Mhm. Und da finden wir alle 12 Taten unterschiedlich gut erhalten. Aber ja, zum Beispiel gibt es dann, wie Herakles mit einem Stier kämpft, eher ja, nackt mit starkem Oberkörper. Der Stier kommt von der Seite. Und das ist eben, wie er diesen kretischen Stier dann sich schnappt.
Sind da alle 12 Metopen vollständig erhalten?
Na, unterschiedlich gut erhalten. Aber ja, fragmentarisch kann man alle einigermaßen rekonstruieren. Einige natürlich weniger gut.
Okay, das ist ja ganz cool. Da kannst du uns auch sicher ein paar Bilder auf die Homepage verlinken, oder?
Definitiv. Also die packe ich natürlich auf ausgesprochenalt.com. Da könnt ihr euch das einmal anschauen. Generell wie Bauplastik aussieht, aber auch wie jetzt diese Metropen aussehen.
Mhm. Cool.
Aber auch wenn wir jetzt da beim Zeus-Tempel das erste Mal da alle 12 Taten dargestellt haben, ist es nicht so, dass es erst dann losging, sich Herakles auf coole Tempel zu packen. Also Herakles gab es natürlich auch schon früher auf Tempeln, zum Beispiel in Paestum. Da haben wir dann nicht die 12 Taten alle dargestellt, aber immerhin ein paar und auch andere Szenen, die mit Herakles und seiner Mythologie zusammenhängen, die finden wir da beim Hera-Tempel in Paestum.
Ach, gerade bei der Hera, das ist halt cool.
Ja, also auch da sehen wir einen Zusammenhang. Wir befinden uns da jetzt ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus, also deutlich früher, und wir haben hier dann archaische Umsetzungen des Themas. Und hier gibt es dann zum Beispiel eine Metope, wo man auch wieder Herakles sieht, der den eremantischen Eber auf den Rücken trägt. Und wie wir schon darüber gesprochen haben, er bringt ihn ja lebendig zu Eurystheus und der versteckt sich dann da so süß im Pythos. Und auch zum Beispiel auf dem Schatzhaus der Athena in Delphi, da finden wir auch wieder die Taten des Herakles als Bauschmuck an diesem Schatzhaus versteckt. Also wir sehen Herakles ist generell ein beliebtes Thema, aber wir sehen auch, dass sich gerade diese 12 Taten sehr gut eignen, sie als Bauschmuck, als Bauplastik zu benutzen.
Aber es gibt auch so, also das kenne sogar ich, in Mosaik von diesen 12 Taten, oder?
Voll, genau, das ist im heutigen Spanien und das stammt aus dem 3. Jahrhundert und das ist ein römisches Mosaik, was wir jetzt haben, und da sehen wir eben wieder, wie dieser Mythos ja in der ganzen Mittelmeerwelt berühmt ist, bekannt ist und wie er auch bei den Römern und Römerinnen noch bekannt ist. Da ist es wirklich ein ganz spannendes Mosaik, das müsst ihr euch anschauen auf der Homepage. Da werden tatsächlich in so kleinen Kästen, in so kleinen Quadraten die 12 Taten des Herakles dargestellt. Und auch ikonografisch ganz typisch, und man kann die Taten alle gut erkennen und gut daran lernen. Weil das muss man auch noch vielleicht, ich sag jetzt extra, lernen. Es wird schon irgendwie verlangt von Archäologiestudis, dass man diese 12 Taten auswendig kann. Also ich habe da manchmal auch starke Flashbacks so ans Studium zurück. Oh. Eins, was mir einfällt, letztes Jahr war ich ja auf Exkursion in Pompeji.
Mhm.
Und da waren wir im Museum in Neapel. Und da haben wir uns wunderschöne Silberbecher angeschaut. So ein Silberbecherpaar aus Pompeji, aus der Casa del Menandro. Und ja, dieses römische Tafelsilber, schwierig an dieser Stelle zu datieren, irgendwie die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts vor oder vielleicht auch aus klaudischer Zeit. Auf jeden Fall auf diesen zwei Silberbechern. Da finden sich jetzt auch wieder diese Herakles-Taten ganz schön dargestellt. Also bei den Römern auch ein beliebtes Thema. Auf jeden Fall mussten wir bei dieser Exkursion dann alle in Reihe und Glied langsam um diese Silberbecher, die natürlich eher klein sind, herumgehen und dann alle nacheinander die Herakles-Taten aufzählen.
Uiuiui.
Also seid stets gefasst.
Oh, da muss ich noch ein bisschen üben, dass ich wirklich alle 12 auswendig hinkriege. Aber zum Glück bin ich kein Archäologiestudierender. Das war richtig cool, Fabiola, ein bisschen in die Mythologie einzutauchen, in den Herakles. Ich glaube, den Herakles schnappen wir uns nochmal, um uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil es noch sehr, sehr viel über den zu sagen gibt.
Auf jeden Fall. Also wir werden uns nochmal mit ihm beschäftigen und dann auch besonders mit der Darstellungsweise, wie er dargestellt wird, was er so herumträgt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema für die Zukunft, würde ich behaupten.
Ich freue mich schon drauf, aber das machen wir dann vermutlich erst im neuen Jahr. In diesem Sinne, Fabiola, es war mir ein Fest und wir hören uns bitte ganz bald wieder.
Es war ein absolutes Fest und wir hören uns schon nächste Woche. Und all denjenigen, die gerade zuhören, natürlich ein gutes Einstimmen auf das baldige Weihnachtsfest.
Ja, wird richtig schön. Auch obwohl es dieses Jahr alles ganz anders ist, ist es ganz trotzdem ein schönes Fest. Alle, die nicht Weihnachten feiern, genießt auch einfach so die Winterzeit. Habt es schön, passt auf euch auf, bleibt gesund. Abonniert Ausgesprochen Alt auf euren Podcast-Kanälen eurer Wahl. Schaut auf der Homepage vorbei, ausgesprochenalt.com. Schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Wir sind da. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder zuhört, immer wieder einschaltet und immer wieder dabei seid.
Absolut. Und wir versprechen an dieser Stelle auch schon eine Weihnachtsfolge. Also, Wir haben ja das Glück, dass unser Veröffentlichungstag dieses Jahr auf Heiligabend fällt und eine ganz besondere Special-Folge kommt nächste Woche am Donnerstag.
Uiuiui, das ist jetzt echt viel angekündigt. Ich hoffe, wir können das erfüllen, Fabiola.
Wird schon werden.
Okay, na dann. Bis dann.
Tschüss, bis bald.
Ciao, baba.